and powerful prosperity. Über das hat er einflussreich geschrieben haben. Und es ist eben Maurice Blanchot und Glossowski. Und beide Texte gehören in die 60er Jahre, das heißt, eben in die Zeit, als diese ganze Problematik der Sexualität und sexuelle Revolution und neue Gesellschaft und Verbindung zwischen Sexualität und Macht. Das heißt, der, sagen wir, machtbasierte Diskurs über die Sexualität und der sexualbasierte Diskurs über die Macht. Das waren die Themen der Zeit und bei fast allen Autoren dieser Zeit, also Foucault und allen anderen, die wir zum Teil auch diskutiert haben, spielt diese Verbindung zwischen Macht und Sexualität eine zentrale Rolle. Und auch die revolutionäre und subversiven Strategien wurden allen gedacht in diese Verbindung. Sie mussten sozusagen wirken als Befreiung von der Macht und Autorität und gleichzeitig sexuell befreien. Beide Autoren, die ich vorstellen möchte, sind aber stehen nicht in dieser emanzipatorischen Tradition, auf jeden Fall. Und haben nicht diese subversive Absicht, sind auch nicht kämpferisch und gehören auch nicht, sagen wir, in der 68er-Szene. Vielmehr sind es so distanzierte Analytiker, die beide kommen aus der Tradition des Surrealismus, also auch aus einer Tradition, sich mit Dessart zu beschäftigen. Die ganze Beschäftigung in Frankreich beginnt eigentlich im 20. Jahrhundert mit Breton und surrealischen Bewegungen. Und im Unterschied aber zu den Surrealisten der früheren Generation, also den 30er, 40er Jahren, die war sehr unmittelbar begeistert, fasziniert einfach vom Reichtum der Imagination, die ja zu finden war, in solchen Werken. Interessieren sich Blaschow und Glossowski mehr für die Analyse. Und Blaschow vor allem für die Frage, was will das sagen? Also stellt sich die Frage, was ist so etwas wie eine Ideologie bei Dessart, eine Philosophie, also wenn man sozusagen Dessart als einen Philosophen sehen kann, dann was ist eigentlich die Aussage? Und seine erste Behauptung besteht darin, dass diese Aussage nach seiner Meinung schwer zu bestimmen ist, weil der Gedanke oder der Satz oder die Darstellung der Positionen, die immer wieder praktiziert wird, das heißt, wie wir festgestellt haben, schon tausendmal, diese Libertärs, also reden ständig im Grunde, reden sie viel mehr als sie handeln und sie entwickeln Theorien und diese Theorien sind auch logisch aufgebaut und machen so einen guten philosophischen Eindruck. Sie sind sehr gut ausgearbeitet und sehr klar und deutlich präsentiert. Das hat es sein, sehr klarer Art, der wirklich sozusagen die Position gut formuliert. Und trotzdem, sagt Blanchot, es gibt ein gewisses Unbehagen bei dem Leser. Auf der einen Seite scheint alles sehr klar und anschaulich und logisch dargestellt zu sein. Auf der anderen Seite hat der Leser das Gefühl, er hat mit einem Geheimnis zu tun, mit etwas, was sehr merkwürdig ist. Und, im Endeffekt hat nicht das Gefühl, wirklich zu sagen, das ist die Position von Dessart. Ja, das ist eine Haltung, das ist ein Message. Blanchot versucht zunächst einmal zu fragen, warum dieser Eindruck, warum diese Unsicherheit entsteht. Und seine erste Antwort besteht darin, dass, wie er sagt, diese Sätze von diesen Libertärs irgendwie in ihnen, im Leser, in der Handlung generell dunkle Kräfte mobilisiert. Ja, das heißt, diese Aussagen bleiben nicht zu sich selbst stehen, sondern sie mobilisieren gewisse Energien, gewisse Leidenschaften, sie sozusagen leiten gewisse Handlungen ein. Und diese stehen zu diesen Aussagen in einem, sagen wir, ungeklärten Verhältnis. Das heißt, auf der einen Seite versteht man gut, was diese Libertär sagt. Ja. Man versteht auch, dass er dann irgendwelches Mädchen dann sozusagen misshandelt und umbringt und so weiter. Das versteht man auch nicht, gut. Aber diese Verbindung, diese Entfesselung einer gewissen Kraft oder Einleitung einer gewissen Handlung durch eine Überlegung, eine philosophische Überlegung, die bleibt unklar. Die bleibt unklar, weil es sich um einen Sprung handelt, um eine Verbindung handelt. Die ist im Text da, aber die hat keine Evidenz. Und sie ist ja auch dem Leser nicht restlos klar. Warum, wenn ich diese oder jene philosophische Position vertrete, muss ich ja sofort, nachdem ich die darlege, irgendwelches Menschen umbringen. Ja. Also eben diese Verbindung macht das Ganze problematisch und suspekt. Und so versucht Lachaud diese Koordination zum Gegenstand seines Textes zu machen. Das heißt, er fragt sich im Grunde, was ist die Verbindung, was ist diese Stelle, an der sozusagen ein gewisser Diskurs mit einer gewissen Kraft, mit einer gewissen Handlung, mit einer gewissen sexuellen Energie sich verbindet, wie funktioniert diese Verbindung überhaupt? Und er beginnt damit, dass er sagt, dass es zunächst einmal zu sein scheint, dass bei Desart so etwas zu finden ist wie ein Glaube an die schwarze Vorsehung. So nennt er das. Das heißt, eine Überzeugung, die ja diese Libertärs oft aussprechen, auch explizit aussprechen, aber auch Desart in seinen Kommentaren ausspricht, eine Überzeugung, dass derjenige, der immer nur schlecht handelt, immer nur böse handelt und vor allem immer nur konsequent egoistisch handelt, niemals eine Niederlage erleidet. Also er hat sozusagen, er glaubt an einer Außerweltheit des Bösen. Und das ist leicht belegbar, das heißt, man kann zeigen, dass immer wenn der Held, oder Heldin ja, des Bösen, immer wenn sie etwas Gutes tun oder zögern, etwas Schlechtes zu tun, Böses zu tun, verlieren sie. Und ihnen passiert etwas Unheimliches. Zypisch ist sicherlich, oder extremes Beispiel ist die Justine, die immer nur das Gute tut und vom Blitz getroffen wird. Das heißt, derjenige, der Gutes tut oder zögert, Schlechtes zu tun, wird dafür vom Leben bestraft. Ja, also wie dieser berühmte Satz, was später kommt, wird vom Leben bestraft. Also derjenige, der etwas Gutes tut oder im Schlechten später kommt, ist, der wird vom Leben bestraft. Auf der anderen Seite, derjenige, der nur egoistisch und konsequent böse handelt, handelt im sozusagen inneren Einklang mit der Natur und mit dem Schicksal. Und Das ist der Grund, warum das Schicksal immer zu ihm günstig ist. Man kann ja nicht mal, Nationalsozialismus kommt ja sicherlich in den Sinn und Hitler sagt ständig dieses Wort, den ich mal vorsehe. Das ist ein Gefühl, derjenige, der konsequent ist, ja, der konsequent ist, im Bösen, der ist außer Welt und muss gewinnen. Und das ist sozusagen die erste Verbindung, das ist die Verbindung zwischen gewissen Gedanken und gewisser Kraft. Ja, das heißt, wenn ich das radikal Böse erreiche, im Wort und in der Tat, steigt diese Kraft und trägt mich. Wenn ich das nicht tue, fehlt mir die Kraft und ich unterliege im Lebenskampf. Nun, auf der einen Seite sagt Blanchot, sozusagen sind immer die Libertärs bei der Saat immer in einer guten gesellschaftlichen Position. Also die meisten sind Aristokraten mit großem Vermögen und großer Macht und ausgezeichnete Position. Das heißt, man kann ja auch unter Umständen sagen, dass sie, sagen wir, nicht Kraft dieser Vorsehung oder Kraft ihres Schicksals, sondern einfach wegen ihrer privilegierten gesellschaftlichen Position die Macht haben, die Möglichkeit haben, ihre Wünsche auszuleben, aber das ist nicht so, denn es gibt auch sehr viele, die Aufsteiger sind, die Abenteurer sind, die aus der Unterschicht kommen und einfach Verbrecher, die plötzlich eine große Karriere machen und so weiter. Es ist eine sehr gemischte Gesellschaft, diese Libertas, letztendlich mit einem sehr heterogenen gesellschaftlichen Ursprung. Und da kann man wirklich sagen, dass es eine Gesellschaft ist, die letztendlich aus der Einzelnen besteht. Und die Frage ist nach dem Einzelnen. Und eben dieser Glaube an die Effektivität des bösen Einzelnen, das ist sozusagen das, was die Handlung trägt. Nun, schon seit Plato kennen wir diese Einwand, ja, dass Schwachen sind zwar schwach, aber wenn sie sich verbinden, dann sind sie stark. Und das bedeutet, dass der Einzelne nie damit rechnen kann, dass er wirklich gewinnt. Es gibt immer einen Verdacht, es gibt immer eine Möglichkeit, zu verlieren. Und diese Möglichkeit vergisst sozusagen das hat auch nicht. Sie taucht immer wieder in Gesprächen und Juliette zum Beispiel sagt immer wieder, was ist passiert, wenn wir verlieren. Und es wird immer sozusagen getrostet, dass sie nicht verlieren kann, dass sie wirklich böse ist. Aber trotzdem, diese Verdacht ist einfach da. Und Blanchot geht auf jeden Fall davon aus, dass dieser Verdacht auch entkräftet wird. Und zwar, dieser Verdacht wird entkräftet, weil derjenige, der konsequente Libertär, ist zwar auf der einen Seite bereit zu jenem Verbrechen und auf der anderen Seite ist bereit, am Verbrechen zu sterben. Und wenn dieser Tod eine Steigerung, eine innere Steigerung seiner verbrecherischen Natur bedeutet. Viele eben radikale Libertärs, also Juliette noch später, diese Saale-Gemeinschaft, 120 Jahre von Saale, die sagen eben, sie sind bereit oder die höchste Lust für sie wäre, als Opfer eines ungeheuren und absoluten Verbrechens zu sterben und unterzugehen. Juliette auch bittet darum, ein Opfer eines ungeheuren Verbrechens zu werden. Das heißt, die Faszination des Verbrechens ist bis zu einem gewissen Grad selbstlos und sozusagen löst in sich den Egoismus auf. Die Faszination des Verbrechens ist extrem so groß, dass im Grunde die Libertären sind bereit, sich für diese, für das absolute Verbrechen auch zu opfern. Ist es so, dann spielt sozusagen das Kalkül und die Problematik des Risikos keine Rolle mehr. Sicherlich kann ich untergehen, wenn ich das Böse tue. Aber wenn ich untergehe im Bösen, dann fühle ich mich gut auf jeden Fall. Und, ich genieße das und dieses Genießen übersteigt jedes Kalkül. Das heißt, sozusagen die erste Stufe dieser Verbindung, und das ist der Form dieser Verbindung, ist dieser Glaube an die schwarze Vorsehung. Und wenn die Skepsis aufkommt, kommt die zweite Stufe. So wird stufenweise aufgebaut bei Blanchot. Und diese zweite Stufe ist also die Bereitschaft zum Untergang, falls das absolut Böse das fordert und das Genießen des Untergangs. Und dann sagt eben Blanchot, wenn man genau vergleicht Justine und Juliette, also wenn man ungenau liest, dann ist es im ersten Fall die leidende Unschuld, im zweiten Fall eine genießende Frau, die sozusagen von einem Genuss zum anderen übergeht. Wenn man genau hinsieht, merkt man, dass die Handlungen praktisch parallel verlaufen und dass Justine genauso misshandelt wird wie Juliette. Justine geht von einer Prüfung in die andere und Juliette auch. Und die Prüfungen ähneln sich in vielerlei Hinsicht. Nur die Reaktion der beiden Frauen ist diametral entgegengesetzt. Wo sozusagen Justine leidet, dort genießt Juliette. Und das bedeutet, dass letztendlich das Böse zeigt sich weniger in der Handlung als in der Interpretation dieser Handlung. Das heißt, indem ich sozusagen das Böse genieße, wähle ich einen anderen Weg, und zwar einen Weg des Erfolgs. Der Erfolg besteht weniger in der Realisierung eines Kalkül, als in der Umstellung der Reaktion auf das Geschehen. Das heißt, wenn ich beginne, das Böse zu genießen, ich kann das Böse zu genießen aus beiden Positionen, Position des Täters und Position des Opfers gleichermaßen, und diese Positionen wechseln sich schlecht. Nun sagt ja Blanchot, wie ist das überhaupt mit dem Verhältnis zwischen dem einzelnen Libertär und anderen? Also was das Volk anbelangt, das Volk ist noch das Objekt der Misshandlung. Es gibt ja sehr viele Stellen, an denen Libertären sagen, also bekennen sich zum Hass gegen das Volk insgesamt. Das Volk ist eine dumme Masse, die misshandelt werden muss. Wie ist es aber mit der Gesellschaft der Libertären selbst? Ist es eine Utopie oder ist es keine? Das heißt, inwieweit kann man sagen, dass die Libertären solidarisch sind und loyal zueinander? Auf der einen Seite ja. An vielen Stellen sagt ja der Saat und sagen seine Helden, ein Libertären macht nichts Böses einem anderen, ja, und sie respektieren sich gegenseitig. Nun, dieser erste Eindruck trügt, und Blanchot zitiert ja viele Stellen aus der Sache, bei denen eben die Libertärs andere Libertärs austricksen, in Ruin schicken, verraten, töten und auch wieder missbrauchen. Und zum Beispiel eine Dame, die verliebt ist, ein anderer Libertär, der versucht, sie zu gewinnen, und sie sagt, ja, sozusagen, sie gefallen mir, ich habe aber eine unangenehme Gewohnheit, diejenigen, die mir gefallen, sofort zu töten. Ja, und so. Auf jeden Fall, bei jeder Situation, die ein Profit, ein reales Profit verspricht, einem Libertären, er fühlte sich bereit, sie fühlte sich bereit, anderen zu verraten. Die klassische Geschichte ist diese Verschwörung in Schweden. Und derjenige, der diese Verschwörung organisiert hat, verrät alle anderen. Und zieht Profit. Ein eigenes Profit. Das heißt, es gibt diese Loyalität nicht, letztendlich nicht. Verbrecher bleibt Verbrecher. Und absolut unzuverlässig und egoistisch. Der Punkt ist eben wiederum die Interpretation. Also die Libertäns verzeihen den anderen, auch denjenigen, die sie verraten haben, weil sie ihre Motive für richtig haben. Das heißt, wenn ich sehe, dass ich verraten bin, weil es einem anderen Profit bringt, das sozusagen aus verbrecherischen Motiven, dann bejahe ich das, auch wenn ich dabei untergehe. Das heißt, die Solidarität gibt es schon, aber das ist die Solidarität. Nicht der Handlung, sondern der Interpretation, die dann auslegen. Nun, inwieweit, und das ist die Frage von Vlasovsky ja auch, inwieweit ist diese ganze Problematik auch politisch besetzt? Das kann man sagen, zum Beispiel, der Saad ist gegen die Despotie. Doch seine Libertären, seine unangenehmen Helden sind meistens Papst oder Kardinäle oder hohe Bürokraten in Frankreich oder in Italien. Und eben reiche Aristokraten. Es gibt so einen gewissen Ton der Anklage dabei. Also es fragt sich, inwieweit das hat seine Bücher schreibt, so Entlarvungsliteratur, die ja sozusagen die Menschen aufruft, zu einer, inwieweit sie subversiv gelesen werden. Nun, Blanchot sagt auf keinen Fall. Weil die Machtverhältnisse können nicht abgebaut werden, das heißt, für das Saad ist es völlig egal, in welchem Namen ein Machtverhältnis sich bildet. Das kann eine traditionelle Macht sein, das kann eine revolutionäre Macht sein, das kann eine sozialistische Macht sein, ja, auch immer. Immer, wenn es eine Macht sich bildet, immer wenn Inegalität entsteht, und Inegalität entsteht immer, in jeder Situation, kann diese Macht und kann diese Inegalität sozusagen privat ausgenutzt werden, was wir Korruption nennen würden. Was aber das Saad beschreibt, dass ein allgemeinen menschlichen Zustand. Und diese Korruption, sie macht halt von keiner gesellschaftlichen Ordnung. Jede gesellschaftliche Ordnung gibt sozusagen den Raum zur Verfügung für eine solche Korruption und private Ausnutzung für privaten Profit oder sexuelle Ausnutzung der Macht. Und ist dieser Raum da, wird er auch benutzt. Das heißt, die menschliche Natur ist so, dass erstens Ordnung, in der Realität immer da sind. Dass immer die Möglichkeit einer Machtausübung, es gibt immer die Möglichkeit der Machtperversierung und Ausnutzung dieser Machtordnung für eigene Zwecke. Und gibt es diese Möglichkeit, werden sie immer ausgenutzt. Und in diesem Sinne ist es kein subversiv oder befreiendes Buch, weil das sagt einfach, nicht davon ausgeht, dass es eine Gesellschaft sein kann, mit den Menschen diese Räume erstens nicht haben und zweitens nicht ausnutzen. Für ihn ist es also interessant, nur diese Benutzung, also Ausnutzung der Machtpositionen von der Einzelnen für ihre eigenen Zwecke des Genießens und des Profits. Wie sie dann gesellschaftlich entstehen und wie die Gesellschaft insgesamt aussieht, wie die Strukturen aussehen, letztendlich ist für das Sat egal. Ich denke, dass Blanchot in diesem Sinne recht hat, obwohl Krasowski in eine andere Richtung geht und sicherlich verbindet das Satsche Beschreibung mit der Revolution, mit der französischen Revolution, die extrem doch brutal war. Und es gibt diese berühmten Briefe von Dessart in Charenton, gerade neben dieser psychiatrischen Klinik, halb psychiatrische Klinik, halb Gefängnis, ja, gesessen während der Revolution, statt Guillotine. Und man hat schätzungsweise in der Zeit, dass er da war, etwa 1.500 Menschen Kopf abgeschlagen. Und so stand er praktisch neben seinem Fenster und beschwert sich ständig in seinen Briefen über die Grausamkeit der Guillotine, wie man das aussehen, und Unmenschlichkeit des Geschehens, zumal diese ganze Leichen, die mussten dann irgendwie begraben werden, zum Teil wurden die begraben im Garten dieses Gefängnisses und des Asyls. Und die Insassen dieses Asyls mussten sich da beteiligen, also die haben sozusagen gegraben von diesen Leichen. Und deshalb sagt auch, die Stellen, das ist ein wunderbares Ort, eine ausgesuchte Gesellschaft, das ist meistens so Aristokraten und Gebildete, die an Nervenkrankheiten gelitten haben. Das ist eine wunderbare Atmosphäre, was wirklich absolut nervt, ist diese Guillotine und dass man ab und zu diese Leichen sozusagen gegraben hat. Das heißt, wenn diese ausgesuchte, programmatische, exquisite Grausamkeit, die das Art beschreibt, vulgarisiert wird im Grunde, industrialisiert wird. Guillotine war der erste Versuch, sozusagen industrialisierter Tod in die moderne Gesellschaft einzuführen. Dann ist es sozusagen Verrat am Ideal gewissermaßen und das hat leider dann. Krasowski beschreibt auch die französische Revolution als Pervertierung, das hat schon sozusagen Grausamkeitsgefahren. In diesem Sinne, der plötzlich vulgär wird. Das heißt, in einer stabilen Gesellschaft ist eine Provokation, aber in der Zeit der französischen Revolution passt keiner. Wobei Krasowski dann sagt, und das ist eine sehr traditionelle, im Grunde Auslegung des Geschehens, dass die französische Revolution ist sozusagen Effekt der Grausamkeit der Aristokratie. Das heißt, die Aristokratie hat sich innerlich selbst zerstört durch ihren Atheismus und wurde dann zu Opfer des Volkes. Eben. Nun, Die Frage ist aber, die zweite Stufe, also die nächste Stufe der Überlegung, besteht darin, dass der Blaschow fragt, na gut, das sind die Kräfte und die sind ambivalent. Sie schenken mir sozusagen den Erfolg und das Verbrechen. Das Verbrechen ruiniert mich auch. Gleichzeitig, aber sozusagen, ich akzeptiere das. Und wenn ich das akzeptiere, dann bin ich böser und in diesem Sinne effektiv. Wenn ich das nicht akzeptiere, dann leide ich bloß. Gehe einfach unter. Nun, wenn ich ja aber diese ambivalente Kraft, die ja überall wirkt, sie wird in der Aristokratie, sie wird im Volk, sie wird und überall gehen sie auch immer. Ich frage mich, wo ist sie verankert? Das heißt, wo liegt die Quelle dieser Kraft? Na, die Quelle einer absoluten Kraft liegt zunächst einmal bei Gott, ja, also muss liegen. Das verneint aber, wie wir wissen, der Saat, also das Antheist, und sieht diese Kraft bei Gott nicht. Die andere und naheliegende Interpretation, das ist tatsächlich diejenige, die das Saat ständig gibt, und Libertas ständig geben, das ist die Natur. Das heißt, diese Kraft liegt in der Natur. Das ist eine Naturstärke bzw. Naturschwäche. Das ist die naturgegebene Energie, die ja diesen Libertärs die Möglichkeit gibt, überhaupt zu handeln. Ja, das ist die Quelle dieser Kraft. Das heißt, die Ambivalenz dieser Kraft ist die Ambivalenz der Natur selbst, die diese Kraft produziert. Und die Natur ist ja eben so aufgebaut, dass sie uns produziert, die Lebewesen produziert und dann auch vernichtet. Die Natur ist grundsätzlich ambivalent. Und entweder akzeptiert man diese Ambivalenz, dann lebt man mit der Natur, es wird auch von der Natur getragen, auch wenn man da irgendwann akzeptiert man das nicht, wird man sozusagen wieder natürlich. Ja. Ist dann wieder natürlich, ist man kraftlos. Zum Beispiel, der Satz sagt über Justine an einer Stelle, dass sie ist sozusagen geführt von höheren Prinzipien, aber niederen Kräften. Das heißt, im Unterschied zu Juliette, die geführt wird von niederen Prinzipien, also höheren Kräften, im Sinne, dass sie lebt in Einklang mit dieser Naturambivalenz, der Ambivalenz der Natur, und wird dann getragen. Nun aber, sagt ja Blaschow, und das zeigt schon eine gewisse Stimmung des 60er Jahre. Und er hat auch viel war massiv daran beteiligt, diese neue Stimmung der 60er Jahre einzuführen. Das schlägt ja durch dann später, in den 70er Jahren, 80er Jahren. Das heißt, es handelt sich um eine gewisse Vorsicht in der Behandlung des Begriffes Natur. Die französische Philosophie wird mehr und mehr sozusagen denaturiert, ja, in der Zeit im Laufe der 60er, 70er Jahre. Und das klingt schon bei Blaschow, als er sagt, naja gut, aber letztendlich ist die Natur doch nicht so wichtig. Und zwar deswegen nicht, weil das Prinzip des Satschen Verhältnisses ist das Prinzip Vernichtung. Das heißt, die produzieren nicht. Die Natur ist ambivalent. Eben wie gesagt, die Natur produziert und vernichtet zugleich. Aber die Satschenkelten vernichten nur, sie produzieren gar nicht und wollen auch gar nichts produzieren. Und das ist nicht Natur. Ja, so handelt die Natur nicht. Das ist ein geistiges Prinzip vielmehr. Und also die folgen einem geistigen Prinzip, einer geistigen Idee, der Idee in der reinen Vernichtung. Und dieses Prinzip der reinen Vernichtung kann sozusagen in diesen natürlichen Ambivalenz nicht untergebracht werden. Dieses Prinzip ist ein künstliches Prinzip, wenn man will. Wenn man will, ein göttliches Prinzip. Das heißt, die sind zwar einzig göttlich, aber die sind nicht, aber sie sind nicht natürlich. Sie sind sozusagen eine Gegenkraft zum Gott, aber sie sind nicht der Ausdruck der Natur. Wobei auch Dessart und seine Helden auf vielen Stellen kritisieren überhaupt den Begriff Kausalität, von dem man sagen kann, dass dieser Begriff ja ist zentral für die Konstituierung der Natur. An einigen Stellen sagt zum Beispiel Juliette, was kümmert mich sozusagen der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Also, das ist auch ein Märchen. Und ich hasse die Ursachen und ich hasse sozusagen die Wirkungen und hasse die Kausalitäten und hasse die Natur. Es handelt sich um eine reine Vernichtung ohne Ursache und bestimmte Wirkung. Und so sagt Blanchot am Ende seines Textes, das ist auch, das war sehr up to date in den 60er, 70er Jahren. Er sagt, im Grunde handelt es sich nicht um die Natur, sondern die Natur als etwas, als Form oder Materie, sondern es handelt sich bei Dessart um die reinen Energien, um die reinen Kräfte. Und es geht darum, dass unterschiedliche Libertas unterschiedliche Energien haben. Einige haben sehr viel Energie und andere haben Energie. Und die sind sozusagen nur die Instanzen oder die Medien dieser Energien. Und der sozusagen in diesem Augenblick mehr Energie hat, der gewinnt und der weniger Energie hat, der verliert. Und er zeigt das an einem Beispiel, zum Beispiel eine Dame wurde vorgeschlagen in Venedig Pest, also von der Regierung von Venedig, in Venedig Pest zu verbreiten und die ganze Bevölkerung umzubringen. Und sie weigert das zu tun, weil sie die Angst hat, dass sie auch festgekommen und stirbt. Und das ist sozusagen eine Unentschlossenheit und eine fehlende Radikalität und im nächsten Schritt wird sie vernichtet. Oder zum Beispiel ein anderer Libertär nach besonderen sozusagen Grausamkeiten betet für einen Augenblick für seine Seele und wird danach von Juliette umgebracht als Strafe dafür. Ein anderer Fall, einem Libertären wird vorgeschlagen, einen Hunger zu organisieren, um zwei Drittel der Bevölkerung Frankreichs auszurotten. Er weigert sich, das zu tun und unterliegt auch. Das heißt, immer wenn jemand sich weigert oder Skrupel bekommt, also immer wenn diese Energie nicht mehr frei fließt und zerstört fließt, wird sozusagen die Ebene dieser Energie niedriger und dann wird dieser Held, also dieses Medium, verlassen. Und geht unter. Und diese Energie übergeht zu einem anderen, dieser Radikalität. Aufbewahrt und diese Energie weiter. Dieses energetische Modell ist sicherlich aus der Psychoanalyse, entnommen. Das ganze, unser Ich ist sozusagen ein energetischer Mechanismus, über Ich, unterbewusst, und zwar typisch energetischer Modell. Aber Blanchot sagt am Ende seines Textes etwas, was im Grunde diesem Modell widerspricht, obwohl er so tut, als ob es nicht der Fall ist. Nämlich er sagt, und zwar zu Recht, dass für Libertas typisch ist eine gewisse Apathie. Eben. Das heißt, eine gewisse Spleen, sagen wir, ja, eine gewisse Selbstbezogenheit und Unfähigkeit zum Vergeben. Und dann sagt er eben zu Recht, dass wenn man zum Vergnügen und zum Genießen fähig ist, ist man kein Libertär, weil man ist leicht befriedigt und sogar ohne große Provision und Anstrengung leicht befriedigt. Sozusagen, der das wirklich begehrt und wirklich genießen kann, geht einfach nicht weiter. Nur derjenige, der sozusagen kein Begehren hat und auch keine Fähigkeit zum Genießen hat, geht immer weiter und weiter, bekommt diese unendliche Perspektive, weil er nie befriedigt wird. Das heißt, die Voraussetzung dafür, ein Libertär zu werden, ist sozusagen in sich selbst alle Gefühle zu vernichten, völlig empfindungslos zu werden, und auch nicht mehr fähig zum Genießen zu sein. In diesem Sinne kann man sozusagen diese ganze Riten, die Libertas praktizieren, als Übungen verstehen, als Übungen, die zu einer Abstumpfung und zur Austreibung des Genießensvermögens dienen. Das ist eine völlig richtige Bemerkung und dann sagt er auch, diese Apathie ist so wie griechische Ataraxie. Es handelt sich um ein gewisses eben Fähigkeit, sozusagen das Gute oder das Schlechte vom Leben mit Gleichmut zu ertragen und ohne sich aufzuregen. Die Libertären sind sozusagen kalt, haben ein kaltes Herz. Das sagt eben an der entscheidenden Stelle etwa, das sagt auch in, wir haben diese Stelle gelesen, in diesem Manifest über die Republikaner, das sagt, das ist eine wunderbare Maxime, christliche Maxime, du sollst den anderen lieben, wie sie selbst. Aber wie ist es, wenn man ein kaltes Herz hat, niemanden lieben kann, weder selbst noch die anderen? Solche Menschen gibt es ja auch. Und das ist ja eben dieses kalte Herz, diese Herzlosigkeit, ja, also, die dieser Libertas auszeichnet. Und die ist ja, würde ich sagen, und das ist ja, das macht sich bemerkbar, auch wenn man liest, nicht wahr, Blanchot, die ist im Grunde christlich. Wenn ich zum Beispiel generell sehe, also lese, wenn wir sehen, ja, was passiert in der Literatur, damalige Zeit, die Drohvoltaire und so weiter, wenn man sie alle liest, wenn man auch Dessart zum Beispiel liest, dann kommt es wieder, dieser Ressentiment, immer wieder generell Ressentiment gegen das Christentum. Und man sagt, das ist die Religion des Leidens. Man sieht nur sozusagen geschundene Körper. Man sieht nichts Schönes, man sieht nichts Begeisterndes, nichts Ideales, ja, wie es im Falle der griechischen Antike war. Die christliche Religion ist depressiv und grausam und unangenehm. Aber das ist genau die Situation, das hat schon, die Atmosphäre, das hat schon normal. Und auch die Orte sind sehr oft Kloster. Man kann sagen, dass diese Libertären sind Mönche, sie sind sehr oft auch Mönche. Ja. Sandro ist auch ein Kloster zum Beispiel. Christliche Mönche, letztendlich. Die versuchen sozusagen durch dieses Kastein, Selbstkastein, das der andere und Martha, verschiedenste Art, diese absolute Stoizismus zu erreichen. Absolute Gleichmut und Apathie, Spleen. Also diese eben Qualitäten, die sie außerhalb der Natur stellt, letztendlich. Und ihnen erlaubt, sozusagen nicht mehr Spielzeug der Natur zu sein, nicht mehr